je mehr Sonnenbrände in der Kindheit, so vor dem 6., 10. Lebensjahr, desto höher das Risiko im Alter, entweder einen weißen Hautkrebs oder einen schwarzen Hautkrebs mal zu bekommen. Ja? Also Vorbeugung macht hier Sinn und ist vor allem bei Kindern ganz besonders wichtig.
Sie hören G1.3, das Sprechzimmer, der Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter Riedl-Lenk.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum G1.3 Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten. Unser heutiger Gast ist Frau Oberärztin Doktorin Christine Hafner, eine Dermatologin hier am Universitätsklinikum St. Pölten. Liebe Frau Oberarzt, vielen Dank fürs Kommen. Und liebe Frau Oberärztin, ich beginne vielleicht gleich mit der ersten Frage, und zwar ist Dermatologie ja ein lateinischer Begriff, der sich auf die Haut bezieht. Auf Deutsch übersetzt heißt die Abteilung aber Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Wie kommt man jetzt als junge Medizinerin zur Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten, beziehungsweise warum ist die Haut mit den Geschlechtskrankheiten in einem Topf?
Ja, lieber Herr Leuskandl, vielen Dank für die Einladung. Ich komme natürlich gerne. Und das ist auch eine ganz spannende Frage, die Sie hier gestellt haben. Dermatologie und Venerologie wäre die lateinische Bezeichnung für das Sonderfach. Im Ärztegesetz ist dieses Fach bezeichnet als Haut- und Geschlechtskrankheiten. Und das hat natürlich eine historische Geschichte. Die Dermatologie ist entstanden aus den Syphilisärzten sozusagen. Nicht Syphilis, eine Geschlechtskrankheit, die nicht behandelbar war vor der Einführung und vor der Erfindung des Penicillins. Es ist mit Salvarsan, mit Quecksilber behandelt worden. Es hat natürlich nicht wirklich funktioniert. Und diese Erkrankung, diese Geschlechtskrankheit, hat in späteren Stadien Hautmanifestationen. Und die Ärzte, die diese Patienten behandelt haben, waren die Syphilisärzte. In Wien gab es da große Kliniken. Und irgendwann sind dann auch die anderen Hauterkrankungen bei diesen Ärzten hängen geblieben. Und so kam zumindest im deutschsprachigen Raum die Bezeichnung für dieses Sonderfach zustande, das jetzt Haut- und Geschlechtskrankheiten lautet. Die Geschlechtskrankheiten behandeln wir auch. Heute sind sie gut abgetrennt von anderen Hauterkrankungen. Da kann man vielleicht auch sagen, das ist eine Sache, die sich durchaus bis in die Neuzeit hereingehalten hat. Auch die ersten AIDS-Erkrankten und HIV-Infektionen und Patienten mit diesen Erkrankungen hatten Hauterscheinungen und sind damals und heute auch noch von Dermatologen, von Hautärzten behandelt worden und werden auch noch behandelt. Und so kam diese Geschichte irgendwie zustande. Ja, also eigentlich sind wir von Syphilisärzten entstanden oder das Fach ist daraus entstanden. Wie kam ich dazu? Ich wollte in meinen Anfängen eigentlich echte Ärztin werden. Also ich wollte echte Ärztin werden und wollte zum Beispiel die Sternberg-Rietzsche Riesenzelle, das ist eine besondere Zelle in der Hämato-Onkologie, erst beschreiben. Die war damals noch nicht so ganz klar, was das ist. Ja. Dazu hat es nicht gereicht und irgendwie bin ich dann eher durch Zufall zur Dermatologie gekommen und habe dieses Fach aber sehr schnell schätzen gelernt, weil es wirklich viel umspannt. Wir sind nicht nur Hautärzte, wir sind sicher auch Ärzte, die sehr viel von internistischer Medizin verstehen müssen und von vielen anderen Bereichen verstehen müssen, weil Hauterscheinungen manchmal Zeichen internistischer Erkrankungen auch sind, ja, die man hier durchaus erfassen muss, von rheumatologischen Erkrankungen, auch onkologische Erkrankungen. Da braucht es durchaus viel internistischen Hintergrund, das auch mit zu verstehen. Neben den klassischen entzündlichen Erkrankungen, die den Weg der Dermatologie auch zur Immunologie und zur experimentellen Medizin gut schaffen und immer sehr gut geschafft haben. Also wir machen eigentlich auch klinische Immunologie. Das ist ein Grund, warum ja auch die Allergologie, ja, bei der, vor allem im Fach Haut- und Geschlechtskrankheiten abgebildet wird. Es ist ein sehr breites Fach. Das habe ich am Anfang nicht so verstanden, da bin ich also erst draufgekommen, als ich schon drinnen war.
Sie zeigen da ein wahnsinnig breites Fach auf und wie Sie sagen, nicht, wir werden kaum in einem Podcast sozusagen dieses Fach zur Gänze beschreiben oder auf alle Sachverhalte eingehen können, die in der Dermatologie abgehandelt werden. Entsprechend hätte ich gesagt, werden wir uns auf ein Thema fokussieren und ich schaue gerade nach draußen, weil beim Raum G1.3 hat man einen guten Blick nach außen. Der Himmel weint, möchte ich sagen, und die Sonne ist uns im Moment nicht so wahnsinnig zugetan. Dennoch ist der Sommer im Laufen und es wird uns die Sonne in weiterer Folge befassen. Ist die Sonne auch ein Thema, das Dermatologinnen und Dermatologen befasst?
Ja, das ist also ein ganz großes Thema auch für die Dermatologen und Dermatologinnen. Gibt es also den Begriff der Photodermatologie, also der Teil der Dermatologie, der sich vor allem mit dem Einfluss des Lichtes auf die Haut beschäftigt. Ja, gibt es also auch in Österreich ganz berühmte Vertreter dieses Faches, also auch schon von ihrer Entwicklung her. Man ist draufgekommen, dass man mit Licht auch Therapie machen kann bei bestimmten Hauterkrankungen. Das, was als Lichttherapie oder Phototherapie bezeichnet wird. Also Sonne und Licht ist ganz was Wesentliches, auch in der Dermatologie. Aber Sonne ist natürlich viel mehr. Wir freuen uns alle im Frühjahr darauf, dass endlich wieder die Tage länger werden. Unsere Stimmung steigt, wenn die Sonne mehr scheint und uns sozusagen erheitert, natürlich erheitert nach den langen österreichischen Wintern. Also Licht ist ganz was Wesentliches und Licht hat auch in der Dermatologie einen ganz besonderen Stellenwert.
Und wie trifft jetzt die Sonne Sie in der täglichen Praxis? Weil ich denke mir nicht, was dem Peter und mir gelegentlich passiert, nehme ich an, wir befinden uns länger im Garten, schneiden die Hecken und mähen den Rasen. Und das, weil wir wunderschöne Exemplare des männlichen Geschlechts haben, wahrscheinlich auch oft mit nacktem Oberkörper. Und mir geht es zumindest so, Peter, ich verbrenne mir dann gelegentlich die Schultern. Ist das etwas, das die Dermatologin den Dermatologen konfrontiert oder sind Sie mit sowas konfrontiert?
Natürlich sind wir damit konfrontiert, weil wir sind dann mit den Spätfolgen des Sonnenbrandes konfrontiert. Mhm. Was kann denn Licht oder Sonnenlicht an der Haut machen? Da muss man mal überhaupt sich überlegen, welche Bestandteile denn so ein Sonnenlicht hat. Das ist die UV-Strahlung. Da gibt's die UVC-Strahlung. Das betrifft eigentlich nur die Stratosphärenspringer oder so. Die kommt üblicherweise nicht auf die Erde herunter. Dann gibt's die UVB-Strahlung. Und diese UVB-Strahlung kann Schäden an Zellkernen machen und auch an Zellkernen der Haut machen. Und das summiert sich auf im Laufe des Lebens und wir werden halt mittlerweile alle immer älter und am Ende oder im fortgeschrittenen Alter kann es dann eben zur Entstehung von Hautkrebs kommen. Da muss man wieder zwei Gruppen unterscheiden. Auf der einen Seite den schwarzen Hautkrebs. Da ist der Einfluss des Sonnenlichts bei bestimmten Unterformen sicherlich gegeben. Bei bestimmten anderen Unterformen spielt das Sonnenlicht wohl überhaupt keinen Einfluss. Den schwarzen Hautkrebs gibt es auch an der Schleimhaut. Zum Beispiel an der Genitalschleimhaut. Da kommt nie Sonnenlicht hin. Nicht? Das geht einfach nicht. Die andere große Gruppe, wo das Sonnenlicht ganz einen großen Einfluss hat, das ist der weiße Hautkrebs. Da sprechen wir Dermatologinnen und Dermatologen vom Basalzellkarzinom oder vom Plattenepithelkarzinom der Haut. Zwei Untergruppen sozusagen. Da ist der Einfluss des Sonnenlichts ganz klar gegeben und es ist auch eine Summe, eine Lebenssumme, die sozusagen entsteht. Und was man auch weiß, ist, je mehr Sonnenbrände in der Kindheit, so vor dem 6., 10. Lebensjahr, desto höher das Risiko im Alter, entweder einen weißen Hautkrebs oder einen schwarzen Hautkrebs mal zu bekommen. Ja? Also Vorbeugung macht hier Sinn und ist vor allem bei Kindern ganz besonders wichtig.
Wenn wir bei Sonnenschutz von Kindern, also oder bei Kindern reden, welche Arten von Sonnenschutz gibt es eigentlich und was empfehlen Sie?
Also wenn wir von Sonnenschutz reden, im Allgemeinen, ja, kann man diese ganzen Cremen, die es in den Apotheken oder in den Drogeriemärkten gibt, die gibt es in unterschiedlichen Konsistenzen. Da kann sich jeder das aussuchen, was ihm angenehm ist. Ne? Ein bisschen fetter, ein bisschen flüssiger, gelförmig oder als Spray, ist alles gut. Ja? Man unterscheidet zwischen Präparaten, die chemische Lichtfilter inkludieren. Das ist anorganische Chemie, ja, also das zu verstehen, da müssen Sie gelernter Chemiker sein, das ist schon ein bisschen durchaus komplex, ja. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass man auch ganz fein vermahlene Mineralien, ja, hier drinnen hat, dann spricht man von mechanischen Sonnenschutzfiltern. Mhm. Das sind dann diese Cremen, wo man doch auch bei hochwertigen Produkten so das Gefühl hat, dass so ein kleiner weißer Film übrig bleibt, ja. Das ist meistens ein Titandioxid zum Beispiel, ja, das hier eben doch einen leichten weißen Touch im Hintergrund hinterlässt und dann eben mechanisch das Sonnenlicht blockiert. Also das sind so die beiden großen Gruppen, die es gibt. Und man kann hier alles verwenden, ja, es ist alles gut. Bei Kindern gibt es gewisse Empfehlungen, eher mechanische Filter zu oder Präparate mit mechanischen Filtern zu verwenden, eher um die Chemie draußen zu lassen. Das kann man machen. Und ganz kleine Kinder sollten sowieso nicht der prallen Sonne ausgesetzt sein. Bei ganz kleinen Kindern meine ich unter einem Jahr. Ja, die sollten also durchaus auch durch Kleidung dann geschützt sein. Oder eben im Schatten sein. In der typischen Zeit, wenn die Sonne am intensivsten scheint oder diese UV-Belastung am höchsten ist, das ist so irgendwie zwischen 11 am Vormittag, 3 am Nachmittag, aber da ist es eh so heiß, dass man nicht in der prallen Sonne sein will und schon einen natürlichen Reflex auch hat, ja, aus der Sonne rauszugehen und in den Schatten zu gehen. Ja. Sonnencremen, ganz wichtig bei Sonnencremen ist auch, dass man immer ausreichende Mengen verwendet. Nicht dünn einschmieren, ja, nicht nur so ein bisschen und ganz leicht einschmieren. Es gibt so Regeln, die man hier haben, an die man sich halten kann. Zum Beispiel ein Kaffeelöffel, ja, pro Arm, ne? Das ist ganz schön viel. Andere Regel ist, dass man über 3 Finger so einen Strang aus der Tube rauszieht. Das ist auch so die Menge für einen Teil der Extremität, ne, oder für eine Körperpartie. Und wichtig ist eben hier ausreichende Mengen zu verwenden. Dann funktionieren diese diese Lichtschutzpräparate alle sehr, sehr gut.
Sie haben ja gesagt, man meidet eher automatisch die Sonne meistens, wenn es so heiß ist. Jetzt sehen wir aber, wir im Krankenhaus sind ja nicht davon betroffen, weil wir haben ein Dach über dem Kopf, aber es gibt doch sehr viele Berufsgruppen, die unter freiem Himmel arbeiten. Wenn ich mir die Zimmerer anschaue oder die Kollegen, die auf der Straße arbeiten, die sieht man dann gern, wie der Oliver beschrieben hat, mit nackten Oberkörper arbeiten, die sind tief gebräunt. Und wir reden ja dann oft von einer gesunden Bräune, aber stimmt dieser, gibt es eine gesunde Bräune?
Nein, eine gesunde Bräune gibt es nicht.
Okay.
Was Bräune kann, da kann man auch vielleicht kurz besprechen, wie Bräune denn zustande kommt. Ne? Es gibt Pigmentzellen, die also in der Haut liegen, die sind so schön verteilt, direkt an der untersten Schicht der Haut. Und die produzieren das Pigment und die haben so Fortsätze. Und mit diesen Fortsätzen reichen sie über die anderen Hautzellen drüber und versuchen, dieses Pigment über den Zellkern dieser Hautzellen drüber zu schichten sozusagen, ja, um eben den Zellkern zu schützen. Aber auch mit der sogenannten gesunden Bräune kriegt man wahrscheinlich nicht viel mehr als Lichtschutzfaktor 6 oder 10 zusammen, also nicht viel. Ja. Deswegen ist dieser Begriff eigentlich ein Begriff, den wir nicht mehr verwenden sollten, der gesunden Bräune. Ja, aber was Sie ansprechen und was ganz ein wichtiges Thema ist, ist sonneninduzierte Hautschäden als Berufserkrankung. Mhm. Und der Zimmerer ist der klassische Berufsgruppe, die, weil sie so viel im Freien sind, ja, eben ja vermehrt diese Hautveränderungen dann bekommen, von denen ich vorher gesprochen habe, also Hautkrebs, weißen Hautkrebs, die sollten sich schützen mit hochwertigen Sonnencremen. Aber für diese Berufsgruppen gibt es auch die Möglichkeit einer Kleidung, die Lichtschutz macht. Ja, das ist eigentlich das, was man sonst vom Surfen aus Australien kennt. Gibt es im Sportfachhandel durchaus zu kaufen. Das sind so sehr bequeme Kleidungsstücke, die man Stehkragen haben, ganz sicher lange Ärmel haben oder das Hemd geht gut über den Rücken runter, dass dann nicht dieser beim Bücken dieser Schlitz frei bleibt, wo es dann der Sonnenbrand praktisch vorprogrammiert ist. Also diesen Berufsgruppen, und da gibt es durchaus Bestrebungen, vor allem von der AUVA, hier viel Aufklärung zu machen für Berufsgruppen, die im Freien arbeiten, dass sie eben ausreichenden Sonnenschutz verwenden sollen. Ja. Mhm. Und nicht nur das Kapperl, so das Schirmkapperl, sondern einen breitkrempigen Hut aufsetzen. Okay. Nicht, dass also auch die Ohren geschützt sind, dass dieser breitkrempige Hut dann auch einen Schatten auf den Hals wirft und so auch eine Form von mechanischen Sonnenschutz machen.
Man kennt ja die Zunftkleidung eher von den deutschen Zimmerern. Bei den österreichischen sieht man das nicht so oft, aber die hätten einen breitkrempigen Hut und lange Ärmeln bei den Hemden. Also das macht durchaus Sinn. Ne?
Das macht durchaus Sinn und es gibt ja auch Berufsgruppen, die auch im fortgeschrittenen Alter keine Sonnenschäden an der Haut sichtbar haben. Denken wir an die Berufsgruppe der Klosterfrauen, die immer langärmelige Kleidchen, Stehkragen und doch auch die Ohren bedeckt, den Nacken bedeckt mit irgendeiner Art von Kopfbedeckung, langen Rock, immer Strümpfe an. Ja. Wenn man sich diese Haut anschaut von dieser Berufsgruppe im fortgeschrittenen Alter, sieht man und findet man keine Sonnenschäden.
Okay. Ja? Wäre dann denkbar, die Haut vorzubereiten, also wenn ich sie richtig verstehe, gibt es also die gesunde Bräune nicht entsprechend, ist wahrscheinlich eine Vorbereitung über Höhensonne oder Solarium dann entsprechend auch eher ein Mythos.
Also, das ist ein Mythos und es gibt guten Grund, dass Solarien weniger werden und Solarien für unter 18-Jährige mittlerweile EU-weit verboten sind, weil wir wissen, dass diese Sonnenbrände in der Jugend, in der Kindheit, das Risiko erhöhen im fortgeschrittenen Alter, und zwar ganz massiv erhöhen und auch nachweisbar an großen Studiendaten und Studienergebnissen eben das Risiko an Hautkrebs zu erkranken im fortgeschrittenen Alter massiv erhöhen. Ja.
Beim Oliver sieht man ja, dass er gerne in den Bergen ist. Er ist ja Kletterer und Bergsteiger. Ja. Was ist mit den Kletterern und die Sonne in zunehmender Höhe? Ist die Wirkung da nochmal andere?
Natürlich, sie wird intensiver. Die UVB-Strahlung ist in der Höhe intensiver. Da gibt es also ein gewisses Verhältnis, wie das mit dem Aufstieg. Jeder, der je am Gletscher war, weiß das. Am Gletscher kommt noch dazu, dass es eine Spiegelung gibt, ja, die das noch einmal verstärkt. Und auch hier sind eben Schutzmaßnahmen sinnvoll, aber auch für diese Sportbetätigung im Gletscherbereich, im hochalpinen Bereich gibt es ja Kleidung, die man hier verwenden kann und dann eben Präparate, die sind meistens ein bisschen fetter und nicht ganz dünn, ne, weil man schwitzt ja nicht, es ist ja eher kalt da oben auf der Höhe, ne, es kann ruhig ein bisschen eine fettere Sonnencreme einmal sein, die besser oben haften bleibt dann auf der Haut. Also mit sowas kann man sich gut schützen und das macht absolut Sinn.
Ja, bevor es weitergeht, kurz eine Unterbrechung, Werbung in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich, dass Sie uns auf unserem Weg durchs Universitätsklinikum begleiten und wir sind natürlich auch extrem interessiert an Ihren Anregungen, an Ihren Bemerkungen, beziehungsweise natürlich auch an potenziellen Themenstellungen, die für Sie interessant wären.
Wir sind und Fragen und Wünschen, ne?
Fragen und Wünschen ebenfalls. Ja, wir stehen überhaupt gerne in Kontakt. Peter, gibt es eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten?
Ja, wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, Oliver, wie du warst, und zwar podcast@st.lknoe.at. Sie wissen schon, das Ö wird mit OE in der E-Mail-Adresse geschrieben. Aber Sie finden die E-Mail-Adresse unter den Shownotes des Podcasts.
Jetzt ist auf diesen Präparaten immer so eine Kennzahl angegeben, nämlich der Lichtschutzfaktor. Mhm. Aus dermatologischer Sicht, was ist da die Empfehlung? Soll man da die höchste Ziffer verwenden. Also ich glaube, die gibt es ja bis zu 50 und darüber also hinaus. Also
der Lichtschutzfaktor sagt aus, ja, um wie viel mal mehr man in der Sonne sein kann, bezogen auf seine individuelle Zeit, die man ohne Sonnenbrand in der Sonne sein könnte, auf seine individuelle Zeit. Und die individuelle Zeit ist ein bisschen abhängig vom Hauttyp. Den Hauttyp teilen die Dermatologen gern ein in so Klassen 1 bis 5. Ja. 1 wäre so der klassische keltische Typ. Ja. Rote Haare, blitzblaue Augen, in Irland daheim. Ja. Und dann geht es so ein bisschen weiter Richtung Süden. Ne? Da sind wir so in Deutschland und auch im österreichischen Bereich mit blonden Haaren und so irgendwas zwischen blauen und braun und blauen Augen. Ja? Aber doch, wenn man ohne Sonnenschutz in die Sonne geht, ist man sehr schnell rot. Also die Eigenschutzzeit der Haut ist relativ gering.
Ja. Wenn Sie uns zwei jetzt vergleichen, den Oliver und mich, wo würden Sie uns
einteilen? Ich würde
Sie
so zwischen 2 und 3, Hauttyp 2 und 3 einteilen. Ne? Und Hauttyp 4 und 5, da gehen wir dann nach Südeuropa und noch weiter nach Afrika. Ne? Okay. Also die halten es viel länger in der Sonne aus. Ja, und das gibt uns der Lichtschutzfaktor dieser Präparate an, um wie viel mal mehr man in der Sonne sein kann. Die Einteilung, das, was wir an Produkten oben sehen, dieses 50 plus, ist eine Vorgabe, die EU-weit ist. Mehr als 50 plus ist in der EU nicht erlaubt. Und macht dann auch wenig Sinn, ja, weil nämlich hier das Ganze nicht linear geht, sondern exponentiell. Der Unterschied zwischen Lichtschutzfaktor 30 und 50 ist kein so großer mehr. Ja. Okay. Und wir sind halt auf diese Präparate 50 plus irgendwie eingeschossen. In den USA können Sie Produkte kaufen, wo Lichtschutzfaktor 100 oben steht. In Europa dürfen die nur geheim ohne dieser Bezeichnung in den Handel kommen. Sie finden es im Kleingedruckten, dass auch Lichtschutz dabei ist, aber Sie sehen keine Zahl dabei stehen. Ja? Geben tut sie es auch. Also es macht durchaus Sinn, hohe Lichtschutzfaktoren zu verwenden für unsere Hauttypen, die wir so haben, wie wir hier sitzen. Also irgendwas zwischen Lichtschutzfaktor 30 und Lichtschutzfaktor 50 plus ist sicher sinnvoll.
Das würde jetzt bei uns bedeuten, Hauttyp 2, 3, Lichtschutzfaktor 30.
Bis 50, je nachdem, was wir machen. Gletscher eher 50, ja. Wenn Sie Rasen mähen für eine halbe Stunde, ist 30 auch okay.
Okay.
Aber niemals ohne. Nicht?
Niemals ohne, das ist, glaube ich, die Message, die rüberkommen muss und die wir versuchen bei all unseren Kampagnen, die zum Beispiel auch die Krebshilfe ja immer wieder macht. Sonne ohne Reue ist ein lang bekanntes Schlagwort auch der österreichischen Krebshilfe. Nicht? Sonne ist super, aber gehen Sie geschützt in die Sonne. Ja. Ja.
Sie haben uns zuerst verraten, Sie kommen aus Kärnten, jetzt kenne ich aus Kärnten, Tirol, diese Nussöle, die, glaube ich, überhaupt keinen Lichtschutzfaktor haben, bringt nur Pflege, macht es irgendeine Form von Sinn, dass ich also nur ein pflegendes Öl auf die Haut aufbringe?
Nein, natürlich überhaupt nicht, weil Sie ja da keinen Lichtschutz dann drinnen haben mit Öl. Pflegemaßnahmen nach einem Sonnenbad oder nach dem Rasenmähen macht immer Sinn. Ne? Das ist immer was durchaus Sinnvolles für die Haut. Ich komme aus Kärnten und man muss sagen, es hat sich ja auch in den letzten 30 Jahren hier viel getan. Sie haben das Wort Nussöl in die Hand, in den Mund genommen und vorher das Bundesland Tirol erwähnt. Also als ich in Klagenfurt zur Schule gegangen bin, in der Mittelschule, da ist man um 12 Uhr im Sommer zum Strandbad gefahren. Ja, da gab es Präparate mit Lichtschutzfaktor 10. Maximal. Und da ist man schon komisch angeschaut worden. Man hat was anderes verwendet. Ne? Damals gab es aber allerdings schon für die Skifahrer und für die Gletscherskifahrer und Tourengeher höherwertige Lichtschutzpräparate mit Lichtschutzfaktor 30. Ja? Aber am Sommer am Wörthersee hat man die nie verwendet. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten 20, 30 Jahren doch geändert. Das Bewusstsein, durchaus auch schon als Jugendlicher hochwertige Lichtschutzfaktoren zu verwenden und Präparate mit solchen Faktoren zu verwenden und ausreichenden vor allem. Ne?
Also dieser typische Geruch aus der Kindheit, ich kann mir an das auch noch gut erinnern.
Dieses Tiroler Nussöl, ja, ich glaub, die hat man wahrscheinlich gar nicht
Product Placement.
Ich habe versucht, das jetzt so schreiben mit Nussöl und vorher das Bundesland Tirol.
Ja, 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 ja. Und bei Männern muss man ja sagen, Frauen sind ja weniger davon betroffen, aber manchmal werden ja die Haare weniger, ne? Ein Kapperl nehme ich an.
Also ein Kapperl ist was Gutes und Männer leiden manchmal darunter, dass Sonnencremen dann so einen Glanz hinterlassen auf der Stirn. Da darf ich alle Männer, die zuhören, beruhigen. Lassen Sie sich in der Apotheke beraten. Es gibt hier auch Cremen und Sprays, die einen mattierenden Effekt haben. Es muss Ihre Stirne nicht glänzen, auch wenn Sie kein Kapperl aufsetzen wollen und trotzdem können Sie einen hochwertigen Sonnenschutz verwenden.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp, weil diese Glatze im Sommer
ganz was Wesentliches.
So, ja. Und ich nehme an, Sie sehen das dann auch oft in Ihrer Ambulanz.
Wir sehen das dann. Wir sehen dann eben die Veränderungen, ne? Wir sehen die Folgenschäden, wir sehen das Plattenepithelkarzinom der Haut, wir sehen das Basalzellkarzinom der Haut eben als Zeichen des Weisen oder als beide wesentliche Vertreter des weißen Hautkrebs und wir sehen den schwarzen Hautkrebs, das maligne Melanom. Ja? Eine noch immer tödliche oder noch immer tödliche Krebserkrankung, wenn sie fortgeschritten ist, die man verhindern muss an erster Stelle und an zweiter Stelle rechtzeitig erkennen muss mit Vorsorgeuntersuchungen und Vorsorgemaßnahmen.
Das ist ein super Tipp, weil wir reden ja oft über Krebserkrankungen und Vorsorgeuntersuchungen. Wie schaut die Vorsorgeuntersuchung im Rahmen der Dermatologie aus? Gibt es eine Altersempfehlung oder hängt das vom Hauttyp ab?
Also es ist ein heißes Eisen. Bei Vorsorgeuntersuchungen, die wir empfehlen oder die Fachgesellschaften empfehlen, will man eigentlich, dass hinten nach dann weniger Leute sterben daran. Und das gelingt beim Melanom noch nicht so klar, diesen Zusammenhang zu zeigen zwischen Vorsorgeuntersuchung und hinten nach tatsächlich Senken der Todes- oder der Todesfallzahlen. Ja. Das mag auch damit zusammenhängen, dass das nicht gut strukturiert war oder nicht immer gut strukturiert ist. Wenn man vom Konzept ausgeht, dass Vorsorge zum Früherkennen von malignen Erkrankungen immer Sinn macht, dann ist natürlich die Dermatologie, weil man recht einfach ja zum Organ Haut dazukommt, ein Paradebeispiel, dass man diese Vorsorgeuntersuchungen doch durchführen lassen sollte. Klar empfohlen sind sie zum Beispiel für Patienten, die ganz viele Muttermale haben. Wir reden hier nicht von einigen, sondern wir reden von 50 plus Muttermalen, also auch ganz viele. Die sollten tatsächlich regelmäßig zumindest einmal im Jahr zum Hautarzt gehen. Wir reden auch davon von Patienten, wo ein Familienangehöriger zum Beispiel auch schon einmal einen schwarzen Hautkrebs gehabt hat. Weil es doch auch ein gewisses Risiko gibt, dass es eine familiäre Häufung hier gibt. Da macht das auch ganz klar Sinn. Man muss aber auch sagen, dass einfach so ohne diese Risikofaktoren, ich habe jetzt nicht alle noch aufgezählt, ob da die Vorsorge zur Entdeckung des schwarzen Hautkrebses tatsächlich was bringt, hinsichtlich der Todeszahlen, da ist der Zusammenhang nicht ganz so klar.
Ja. Und da geht es aber eher um einen statistischen Wert als um das
Einzelindividuum. Genau, das ist es ja. Aber das will man ja natürlich nicht mit einer Maßnahme. Nicht? Wenn man,
Vorwärts in Aufnahme, 50 Muttermale.
Darf ich nur noch, anders schaut es dann aus beim weißen Hautkrebs. Ja, der weiße Hautkrebs wächst üblicherweise relativ langsam. Man merkt den mit so rauen Stellen am Kopf. Man merkt den mit so Knötchen, die irgendwo entstehen. Ja, das ist etwas, was man recht gut operativ behandeln kann. Ja, und das macht auch üblicherweise keine Absiedelungen. Ganz selten. Kommt schon vor, wir sehen es. Ja. Wir sehen es immer wieder, weil wir hier natürlich ein Zentrum sind. Aber sonst ist das an und für sich gerade im niedergelassenen Bereich eine gut behandelbare Erkrankung. Da macht Vorsorge Sinn. Einmal einen weißen Hautkrebs gehabt zu haben, vielleicht noch im Hintergrund eine Berufsanamnese als Zimmerer oder als in der Landwirtschaft Tätiger, dann macht Sinn, regelmäßig nachschauen zu lassen, weil je kleiner diese Stellen sind, die man dann auch operativ entfernen muss, desto schneller geht die Prozedur und desto schneller ist die Heilung wiederhergestellt.
Genau, zu meiner Frage zurückzukommen. Sie haben Muttermale und die familiäre Häufung genannt zur Vorsorgeuntersuchung. Ist ein empfohlenes Alter auch dabei?
Da ist Erwachsenenalter.
Erwachsenen. Mhm.
Mhm. Und okay. Natürlich immer dann, aber dann kann man es klassisch eigentlich nicht Vorsorgeuntersuchung nennen, wenn irgendwas kommt, wenn was neu kommt. Mhm. Ja? Wenn was neu entsteht und wenn was rasch wächst. Und das braucht man dann gar nicht auf die Farbe einschränken. Also warne davor, es muss nicht alles, es muss nicht gar alles schwarz sein, ja, es kann auch einmal durchaus, ist ein Widerspruch in sich, durchaus sehr hell sein, fast rötlich sein, ja. Also wenn etwas neu auftritt an der Haut, dann bitte zeigen Sie es dem Hautarzt oder der Hautärztin Ihres Vertrauens, und lassen Sie sich ja beraten, was das ist und gegebenenfalls eben entfernen. Ja, aber das ist ja dann keine klassische Vorsorgeuntersuchung mehr.
Sondern da ist mir schon was aufgefallen. Ja.
Und wie gehe ich jetzt günstigstenfalls als Patient vor? Nicht? Jetzt habe ich so eine Hautveränderung, die Sie beschrieben haben. Wie wäre dann mein Weg? Ich gehe davon aus, diese Patientinnen und Patienten wird man jetzt nicht ganz unmittelbar in einer Spitalsambulanz erwarten.
Nein, also das sind natürlich Patienten, die wir nicht in der Spitalsambulanz behandeln können, allein wegen der Menge nicht. Ja. Es gibt Gott sei Dank niedergelassene Fachärzte, es gibt auch Kassenärzte mit Kassenvertrag oder als Wahlarztvertrag, die diese Patientinnen betreuen sollten. Und hier haben wir ein schönes Hilfsmittel. Ich sage immer, das Dermatologen, Vergrößerungsglas und Taschenlampe in einem. Wir nennen das Dermatoskop. Im Prinzip ist das nichts anderes. Es ist ein Vergrößerungsglas mit einer Leuchtquelle. Und Sie können dann durch polarisiertes Licht auch in die oberflächlichen Hautschichten ein bisschen hineinsehen und sehen dann jede Veränderung um das so circa 30-fache vergrößert. Und in den letzten 30, 40 Jahren hat sich hier doch eine eigene Terminologie für diese Veränderungen, die wir sehen, entwickelt, so dass man sehr, sehr treffsicher schon mit diesem Dermatoskop, nach Begutachtung durch ein Dermatoskop sagen kann, ob das ein weißer Hautkrebs ist, ob das ein schwarzer Hautkrebs ist, ob das eine Alterswarze ist, eine seborrheische Keratose, also ganz was Harmloses, aber was kosmetisch vielleicht fürchterlich Störendes. Ne? Also das kann man mit dieser Methode sehr, sehr treffsicher machen und dann die weiteren Schritte planen.
Vielleicht da nur ein Thema, das uns auch immer wieder einmal befasst in unserem Podcast und auch so im Krankenhaus, ist das Thema die künstliche Intelligenz bzw. bildgebende Verfahren über zum Beispiel Mobiltelefone. Ohne mich kundig gemacht zu haben, gehe ich davon aus, es wird irgendwelche Apps geben, die Hautuntersuchungen anbieten. Was ist denn von sowas zu halten?
Also es gibt diese Apps. Ja. Die Frage ist immer, ob sie validiert sind. Und dann ist immer das Thema Datenschutz, das die Weitverbreitung zumindest im EU-Raum noch eingeschränkt hat. In Ländern, wo die dermatologische Versorgung nicht so optimal ist, wie sie hier in Österreich ist, ich sage jetzt Australien, nicht? Da haben Sie den nächsten Dermatologen in 300 Kilometer. Gibt es das durchaus institutionalisiert, dass eben solche Fotos, auch dermatoskopische Fotos, also Vergrößerung des entsprechenden Muttermals schon nach gewissen Lichtkriterien, schon über lange Instanzen geschickt werden können und dann von einem Fachmann am anderen Zipfel von Australien begutachtet werden? Es ist eine Technologie, die in den Anfängen durchaus in Österreich entstanden ist, als Menschen, schlaue Kollegen, die Idee hatten, dass man diese Bilder der Dermatoskopie ja mal aufnehmen kann und dann einen Vergleich 3 Monate später machen kann. Und was ist denn besser, als das mit Bildvergleichen zu machen? Und dann, das ist eigentlich auch etwas, was recht einfach in einen Computer integrierbar ist und in eine Dummy-Figur, wo man halt sagt, wo das ist. Das sind eben diese sequentiellen digitalen Dermatoskopieeinheiten, die es hier gibt, die wir auch für ausgewählte Patienten im Krankenhaus anbieten, die aber auch niedergelassene Patienten anbieten. Und gerade Hochrisikopatienten mit vielen Muttermalen sind die Kandidaten für diese Art von Untersuchung. Und es gibt mittlerweile auch Weiterentwicklungen, wo zu den Einzelaufnahmen, auch Ganzkörperaufnahmen gemacht werden können. Und das sind Geräte, die einen Raum einnehmen. Ja, sie haben fast eine Form eines MRs. Ja, so. Sie machen wirklich Ganzkörperfotos von allen Seiten, von allen Winkeln, sind wirklich spacige Geräte und die da zusätzlich auch die Einzelläsionen aufnehmen. Das sind also für Hochrisikopatienten ist das durchaus ein Thema. Auch für die Forschung ist das ein Thema, nicht? Weil wir ja noch immer verstehen wollen, welches Muster sehen wir? Ist das dann wirklich etwas Malignes oder ist das eigentlich eh nicht so? Ne? Und das in den richtigen Zusammenhang zu bringen, da hilft KI. Und diese Bilder zu verarbeiten, auch zu beurteilen, auch da hilft KI. Es gibt durchaus auch schon Ansätze, dass KI besser ist als der erfahrene Untersucher durch Musteranalysen, neuronale Netzwerke, also alles das, was KI im klassischen Sinn gut kann.
Also ich habe heute gelernt, dass Dermatologie unglaublich komplex ist. Und ganz ein riesiges Gebiet, oder? Mir fällt ja ein, also die Haut ist ja so ein bisschen ein Spiegelbild unserer Seele. Also Sie müssen ja mit, weil Sie gesagt haben, viel mit innerer Medizin und so, aber ich glaube, Sie haben wahrscheinlich ja psychologische Fähigkeiten. Also in da einzutauchen, und ich habe gelernt, dass Licht und Sonne Therapie sein kann, aber dass Sonne uns auch krank machen kann und die gesunde Bräune es nicht gibt. Und Oliver Nusserpunkt, das lässt uns auch frühzeitig altern, gell? Das heißt, wir werden schauen, dass wir wirklich gut jetzt Sonnenschutz verwenden.
Ja, das ist also ein wesentlicher Punkt. Und fürs Altern ist das UVA-Licht zuständig. Das ist länger von der Wellenlänge her, dringt auch tiefer in die Haut ein, auch dort unten, wo das Bindegewebe ist, ne, und die Kollagenfasern, und die zerstört's. Ja? Also wenn sie, macht durchaus Sinn, auch in Tagespflegeprodukten regelmäßig Lichtschutzfaktor drinnen zu haben und nicht nur Lichtschutzfaktoren drinnen zu haben, die das UVB-Licht hier reduzieren, sondern auch die einen entsprechenden Schutz fürs UVA-Licht haben. Hautalterung macht UVA-Licht.
Okay. Also für mich so ein Learning ist, besorge ein Tagescreme. Das steht ja schon in meinem Badezimmer herum. Und das zweite ist wahrscheinlich ein breit krempiger Hut. Frau Oberarzt, wir beschließen unsere Podcasts immer mit einem Appell an die Zuhörerschaft, beziehungsweise etwas, das Sie aus dermatologischer Sicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben würden. Und da würde ich Sie jetzt einladen, genau diesen Appell an die Zuhörer weiterzugeben.
Genießen Sie die Sonne, genießen Sie das Sonnenlicht, aber genießen Sie das Sonnenlicht geschützt.
Ich sage vielen Dank, dem Wunderbar. Ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für ein interessantes Gespräch. Ich hoffe, Sie stehen uns in nächster Zukunft wieder einmal für einen Podcast zur Verfügung, weil ich glaube, wir haben das Thema noch nicht hinreichend und abschließend behandelt. Vielen Dank.
Ja, danke vielmals. Danke für die Einladung. Komme gerne wieder zu einem anderen Teilgebiet der Dermatologie.
Super, schön, dass Sie da waren. Und wir werden in den Shownotes die Pressemitteilung vom Universitätsklinikum St. Pölten veröffentlichen, nämlich gibt Sonnenbrand und Hautkrebs keine Chance.
Dankeschön.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.